Hallo meine Liebe und herzlich willkommen bei Erfolgreich Glücklich Frei, deinem Podcast rund um die Themen Mindset, Unternehmertum, Vermögensaufbau und allem, was dazugehört, um ein erfülltes, glückliches und freies Leben zu führen. Mein Name ist Tessie Kölsch und ich wünsche dir jetzt viel Freude bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen, wie schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es um das Thema: Lass deine Vergangenheit nicht deine Zukunft bestimmen, so wirst du emotional frei. Und sei mal ganz ehrlich, hält dich etwas zurück, obwohl du genau weißt, was du eigentlich tun solltest? Hast du ein Ziel, einen Traum, aber merkst immer wieder, wie du dich selbst sabotierst, ohne genau zu wissen, warum? Fühlst du dich manchmal blockiert, obwohl im Außen alles irgendwie gut aussieht? Wenn du dich bei einer dieser Fragen wiedergefunden hast, dann ist klar, du lebst nicht dein volles Potenzial. Und diese Folge ist ganz genau für dich, denn in dieser Folge erfährst du, wie deine Psyche strukturiert ist, wo das Fundament für mentale Stärke liegt und was du tun kannst, um emotionale Blockaden zu lösen. Ja, man hört ja immer so oft, wenn du deine Ziele noch nicht erreicht hast, dann ist dein Mindset nicht stark genug. Und ich kann dir versichern, ich kenne so viele, die viel an ihrem Mindset gearbeitet haben, die ein starkes Mindset haben und ja, die sich dennoch blockiert fühlen. Ja, das sind dann emotionale Blockaden und die machen sich in deinem Leben bemerkbar. Und meistens erst dann, wenn sie dich stören, weil sie dich stören, weil sie dich bremsen und weil sie einfach zu Problemen im Alltag führen, die du nicht haben willst. Ja? Und deshalb ist emotionale Freiheit so wichtig, denn wir alle, liebe Damen, ja, wir alle wollen doch glücklich sein, wollen unsere Ziele erreichen und auch die schönen Dinge im Leben genießen. Einfach im Gleichgewicht sein und trotzdem richtig stark sein. Ja? Und deswegen ist es auch so wichtig zu verstehen, was ist eigentlich die Basis dessen? Und die Basis dessen sind schlussendlich 4 neurobiologische Grundmotive. Ich sage auch Grundbedürfnisse, die wir haben. Die sind einfach so wichtig wie Essen, Trinken, Schlafen, Atmen. Also du hörst schon, lebenswichtig. Und Studien haben leider auch gezeigt, dass wenn diese Bedürfnisse gar nicht, also komplett null erfüllt werden, dann sterben wir Menschen auch dran. Das ist unglaublich. Und es ist, im Grunde musst du dir das vorstellen, wie so ein Spannungsfeld aus 4 Bedürfnissen. Also jetzt hab mal so ein Viereck vor Augen, ja, und auf jeder Ecke ist ein Bedürfnis, ein Grundbedürfnis. Und im Alltag bewegen wir uns immer in einem Spannungsfeld von 4 Grundbedürfnissen flexibel hin und her. Und je nach Mensch und Persönlichkeit sind wir auch individuell ein bisschen mehr in dem einen Feld beheimatet als in dem anderen. Dennoch haben wir die Kompetenz, in jedes Feld frei und flexibel uns hineinzubewegen, zu reagieren und aber immer wieder in die Mitte auch zurückkehren zu können. Und ein Bedürfnis ist zum Beispiel das nach Durchsetzung und Einfluss. Und ach ja, liebe Damen, wenn ich davon spreche, kommt mir fast jede Klientin mit den Worten: Nein, also ich will mich nicht durchsetzen. Und jedes Mal bringe ich dann ein Beispiel und sage, ja, stell dir mal vor, du willst abends noch eben die Spülmaschine einräumen, weil du sagst, morgen habe ich so einen vollen Tag, ich will nicht, dass die Küche so aussieht, ich will es unbedingt heute Abend fertig haben. Und du wirst wieder und wieder und wieder unterbrochen, immer wieder. Ja, was passiert dann? Irgendwann ärgerst du dich. Aha, sehr spannend, denn meine Liebe, und das gilt für alle Grundbedürfnisse, Emotionen sind immer Hinweisschilder dafür, ob ein Grundbedürfnis erfüllt ist oder eben nicht. Und wenn du dich ärgerst, ja, weil du immer wieder unterbrochen wirst, weil du dein Ziel nicht erreichst, dein Bedürfnis nach Durchsetzung und Einfluss und Zielerreichung nicht erfüllt ist, dann kommt die Emotion Ärger oder Wut Und die sagt dir schlussendlich eben, es ist verletzt, dieser Bereich. Und genauso können angenehme Emotionen dir natürlich auch mitteilen, hey, dieser Bereich ist erfüllt, hier ist alles in Ordnung. Beispiel, du hast die Spülmaschine eingeräumt. Hat dich viel Überwindung gekostet, der Tag war super lang und du bist total fertig und hast überhaupt keine Lust, also so wirklich, ja, so richtig hat es dich Überwindung gekostet und du hast die Küche danach noch geputzt und alles blitzt und ist wunderbar sauber und du siehst dir das an und hast so ein inneres Gefühl von Zufriedenheit. Ja, vielleicht sogar noch mehr, du klopfst dir auf die Schulter und sagst, das hast du gut gemacht, das ist Stolz. Und das ist authentischer Stolz. Und der ist gesund. Ja, und der sagt nichts anderes auch, als dass dein Bedürfnis nach Durchsetzung und Einfluss erfüllt wurde. Ja, zu den anderen Bedürfnissen, da ist noch das Bedürfnis nach Ordnung und Stabilität eben vorhanden. Das bedeutet, wir brauchen einen klaren Rahmen im Leben, wollen wissen, wie sieht mein Tag heute aus, wie sieht der morgige Tag aus, so wie sieht mein Leben allgemein aus. Ein Gefühl einfach von Berechenbarkeit, ich weiß, was auf mich zukommt, denn wäre das Leben völlig unberechenbar und ich wüsste heute Morgen nicht, was mich heute Abend erwartet, welche Emotion käme. Na, die Angst. Es macht doch Angst, nicht zu wissen, was auf dich zukommt, in einer absoluten Unberechenbarkeit zu leben. Und genauso, wenn du sagst, Mensch, ich habe alles im Griff, das passt schon, dann fühlst du dich sicher, dann kannst du auch entspannen und auch mal die Beine hochlegen, dann fühlst du dich gut. Dann haben wir natürlich noch ein Grundbedürfnis nach Harmonie und Geborgenheit. Das ist doch ganz klar. Wir sind soziale Wesen. Wir leben in sozialen Gruppen. Evolutionär bedingt war es schon immer so. Und das ist einfach ein Bedürfnis, was jeder Mensch in sich trägt. Und auch hier ist es so ein Gefühl von Freundschaft, Familie, Liebe, Zugehörigkeit, ja, was einfach signalisiert, das Bedürfnis nach Harmonie und Geborgenheit ist erfüllt. Und genauso ist es auf der anderen Seite die Traurigkeit, wenn wir einen geliebten Menschen schmerzlichst vermissen, ja. Und das vierte Feld, das ist die Inspiration und Leichtigkeit. Ich spreche übrigens auch immer wieder von Feldern, weil ich das visuell hier auch vor Augen habe natürlich. Aber man kann auch Grundbedürfnisse sagen. Das ist eben die Inspiration und Leichtigkeit. Das ist einfach ein Grundbedürfnis, ja, Lebenslust zu haben, Träume zu haben, Dinge zu machen, die uns interessieren und die Spaß machen, ja, dann ist das Bedürfnis nach Inspiration und Leichtigkeit auch erfüllt. Ist es nicht erfüllt, dann hingegen macht sich in unserem Leben die Langeweile breit und sie sagt, Mensch, da darf jetzt noch mal was kommen. Also das ist nicht inspirierend, was ich hier gerade erlebe, ja. Und man hört ja auch so oft, dass Menschen sagen, ich bin nicht mehr in meiner Mitte. Und genau das ist die Krux an der Sache. Genau darauf bezieht sich das Ganze. Denn wir sind emotional ausgeglichen, wir sind mental stark. Wenn wir flexibel uns in jede Richtung bewegen können, aber wieder in die Mitte zurückfinden. Und wenn jemand nicht mehr in seiner Mitte ist, sagt es nichts anderes aus, als dass eines dieser Felder oder auch mehrere nicht erfüllt sind. Also ein Bedürfnis ist da auf der Strecke geblieben. Und dann darfst du auch dahinter schauen und dich fragen, welches Bedürfnis ist bei mir gerade auf der Strecke geblieben, wenn ich denn gerade nicht im Gleichgewicht bin. Und auf der anderen Seite eben diese emotionale Flexibilität, die man übrigens trainieren kann, die ich auch mit meinen Klientinnen immer wieder trainiere, diese emotionale Flexibilität, das ist das absolute Fundament für mentale Stärke. Frage. Und warum ist das so? Wann bin ich mental stark? Immer dann, wenn ich auf Situationen reagieren kann und sofort wieder in meine Mitte zurückfinde. Wo andere schon sagen, Mensch, du hast ja Nerven aus Stahl. Nein, ich bin sehr flexibel, könnte die Person dann auch antworten. Und das wird vor allem auch mit Sportlern beispielsweise trainiert. Denn stell dir mal vor, einen Sportler, der auf einmal Angst hat und sagt, naja, so, ich soll hier mit dem Weltranglisten-Ersten konkurrieren, um Gottes Willen. Ja, wie performt der denn, wenn der mit dieser Emotion und diesem State of Mind in den Wettkampf geht? Versus, wenn er die emotionale Flexibilität trainiert hat und sagt, oh ja, da habe ich Respekt vor, aber ich kann selbstständig wieder emotional ins Gleichgewicht zurückfinden und aus einem Gefühl der Ruhe und Stärke heraus in diesen Wettkampf gehen. Was für ein Ergebnis erreicht er dann? Natürlich ein viel besseres Ergebnis. Das ist mentale Stärke. Ja, und was auch interessant ist, diese neurobiologischen Grundmotive oder auch Grundbedürfnisse, die sind nicht nur auf der Ebene der Emotionen zu sehen, sondern auch auf der Ebene der Gedanken, der Kognition und natürlich der Ergebnisse und das ist interessant, auch auf der Ebene der körperlichen Gesundheit. Denn ich will da gar nicht so weit drauf eingehen, aber vielleicht so als Gedanken für dich, was passiert mit dem Körper, wenn du dich ständig ärgerst, wenn du Angst hast, wenn du immer irgendwo unangenehme Emotionen spürst, dann hat der Körper Stress. Dann wird Cortisol ausgeschüttet und es ist nicht gut, es ist auch auf Dauer nicht gesund. Aber wenn du diese emotionale Flexibilität trainierst, immer wieder in deine Mitte zurückkehrst, positive, angenehme Emotionen etablierst, ja, in deinem Alltag, dann stärkt das nicht nur das Immunsystem, sondern es senkt unmittelbar auch die Ausschüttung von Entzündungsbotenstoffen. Und fördert auch deine Herzgesundheit. Und das ist natürlich eine wunderbare Sache. Und tatsächlich gibt es mittlerweile auch Studien, die hinsichtlich der Longevity-Forschung zeigen konnten, dass es auch Effekte auf die Zellalterung hat. Also es ist nicht nur, ich bin gerade gut gelaunt, es ist so viel mehr in unserem Leben möglich, wenn wir denn gezielt an unserer emotionalen Flexibilität arbeiten und darüber auch, ja, wie soll ich sagen, dieses Verhalten, was resultiert daraus im Alltag, die Gedanken und auch die Ergebnisse, wenn die sich verändern, wenn daran gearbeitet wird. Und vielleicht auch noch zu überlegen, es ist ja nicht nur die emotionale Flexibilität, die, wo ich eingangs auch sagte, emotionale Freiheit, die so viel für dich möglich macht. Du musst ja auch überlegen, jeder Mensch hat ja auch irgendwo eine Persönlichkeit, die auch noch hinzukommt. Und da kann man sich auch die Frage stellen, was ist eigentlich Persönlichkeit? Ja, weil die Persönlichkeit, die können wir ja jetzt nicht rausstreichen. Wir können ja nicht sagen, ach ja, ich habe meine emotionale Flexibilität trainiert und ja, mein Thema ist gelöst. Wenn es so einfach wäre, wären wir sehr schnell durch, ja. Nein, nein, die Persönlichkeit kommt noch hinzu. Und was ist Persönlichkeit? Da habe ich dir ein Zitat mitgebracht, nämlich Persönlichkeit ist die Gesamtheit aller überdauernden individuellen Besonderheiten im Erleben und Verhalten eines Menschen. Und das Spannende ist, die Persönlichkeit, auch sie ist wieder auf verschiedenen Ebenen, es sind vier Ebenen, auf verschiedenen Ebenen strukturiert, die ja ineinander übergehen. Es gibt auch Grauzonen, kann man so sagen. Also es ist jetzt nicht ganz klar immer zu trennen, sondern du musst dir das alles vorstellen, irgendwo als Rahmen, als Erklärungsmodell für etwas sehr Komplexes. Ja, also die Psychologie versucht dem Ganzen einfach nur einen Rahmen zu geben. Und da ist es auch wichtig zu wissen, und für dich ist das super wichtig zu verstehen, auf welcher Ebene ist mein Thema eigentlich strukturiert? Ja, weil Ich habe dir ja Eingangsfragen gestellt, aber je nachdem, was du antwortest, liegt dein Thema auf einer völlig unterschiedlichen, persönlichen Ebene. Also ist völlig anders strukturiert und es braucht eine völlig andere Herangehensweise. Obwohl man meinen könnte, zwei verschiedene Personen haben das gleiche Thema, aber es kann auf unterschiedlichen, individuellen Ebenen der Persönlichkeit strukturiert sein. Klingt komplex, aber ich bringe dir jetzt ein wenig Klarheit rein. Diese vier Ebenen, ich fange mal mit der tiefsten Ebene an. Oder vielmehr, eigentlich müsste ich sagen, die tiefste Ebene habe ich schon genannt. Denn schlussendlich sind es die vier neurobiologischen Grundmotive. Die entwickeln sich schon, noch vor unserer Geburt im Mutterleib. Damit kommen wir auf die Welt. Die anderen Ebenen entwickeln sich über die Zeit. Und die erste Ebene zu Beginn, das ist dann die Ebene der Zugehörigkeit. Und das ist ja auch ganz klar, wenn wir auf die Welt kommen, sind wir hilflose kleine Wesen, wir sind Babys, also sind wir davon abhängig, dass wir umsorgt werden, dass wir gepflegt werden. Die Ebene der Zugehörigkeit ist für uns Menschen überlebenswichtig. Es ist eine der tiefsten Ebenen der Persönlichkeit. Und hier ist es so, dass der Ursprung zum Beispiel der emotionalen Blockade dann immer im sozialen System begründet liegt. Klar, die Ebene der Zugehörigkeit, das soziale System. Und das ist halt, wie ich schon sagte, eine sehr tiefe Ebene. Das ist evolutionär in uns verankert. Und diese Ebene ist auch derart tief verankert, dass sie auch, epigenetische Effekte nach sich zieht. Und das nicht nur hinsichtlich des Problems, das du vielleicht gerade hast, oder das Problem meiner Klientin in dem Moment, sondern auch hinsichtlich der Veränderung durch die Intervention im Coaching, die ich durchführe mit meinen Klientinnen. Und ein Beispiel ist sowas zum Beispiel, eine Klientin möchte mit dem Rauchen aufhören und sagt, jedes Mal, wenn ich mir eine Zigarette anzünde, sehe ich in meiner Vorstellung meinen Vater, der schon verstorben ist, wie er auf einer Wolke sitzt und sich auch eine Zigarette anzündet. Und mit dem Rauchen aufzuhören, also für mich fühlt es sich wie Verrat an. Spannend, oder? Denn eigentlich könnte man ja annehmen, dass mit dem Rauchen, das ist jetzt eine Entwöhnung, eine normale Raucherentwöhnung, aber eigentlich ist es das gar nicht. Eigentlich ist es viel mehr. Eigentlich ist es die Ebene der Zugehörigkeit und das emotionale Gefühl des Verrates dem Vater gegenüber, wenn sie denn jetzt aufhört zu rauchen. Und dann braucht es eine ganz andere Herangehensweise. Und vielleicht, damit du dir vorstellen kannst, was ich so mache, ich habe ein Gedankenexperiment für dich mitgebracht. Und mach es doch einfach mal mit, ja? Also, schließ bitte für einen Moment die Augen. Ja, also außer du bist beim Autofahren, dann besser nicht, ja. Aber schließ die Augen, wenn es geht, eben so. Und stell dir einfach vor, du befindest dich in einem unendlichen leeren Raum. Ein Raum, der keine Wände hat, keine Decken, keine Begrenzung, gar nichts. Also wirklich die Unendlichkeit. Und stell dir mal vor, alle Menschen dieser Welt umgeben dich und nimm dir einen Moment Zeit, diese innere Vorstellung vor deinem geistigen Auge aufzubauen. Und jetzt denk bitte an eine ehemalige Freundin, zu der du schon sehr lange keinen Kontakt mehr hattest. Spontan aus dem Bauch raus. Wo taucht diese Person in deinem inneren Raum auf? Wo nimmst du sie wahr? Wo ist der Abstand? Und ist die Person dir zugewandt oder abgewandt? Und als nächstes, denk mal bitte an einen guten Freund oder eine gute Freundin, eine sehr gute Freundin am besten. die du schon richtig lange kennst? Wo taucht sie ja ganz intuitiv in deinem Raum auf? Und auch hier achte mal auf den räumlichen Abstand und auch ja, diese körpersprachliche Orientierung deiner Freundin im Raum. Und dann denk bitte mal an eine Autoritätsperson, an jemanden, vor dem du so richtig Respekt hast. Wo nimmst du diese Person im Raum wahr? Wie ist da der Abstand, die körpersprachliche Orientierung, sage ich mal, der Person? Und was fällt dir noch auf? Und jetzt wähl mal eine Person aus, wo du dich überlegen fühlst. Und achte mal erneut auf die Position und auf die Orientierung dieser Person im Raum. Und als letztes, denk jetzt mal bitte an deinen absoluten Lieblingsmenschen, dein Herzensmensch. Wo im Raum nimmst du diese Person wahr? Und mit welchem Abstand zu dir? Und auch, wie ist die körpersprachliche Orientierung dieser Person? Und dann kannst du ja mal für dich reflektieren, ja, die Erfahrung, die du gerade gemacht hast. Welche Unterschiede zwischen den einzelnen Personen hast du für dich wahrgenommen? In welchem räumlichen Abstand, welche körpersprachliche Orientierung hast du wahrgenommen? Wie war die Zuwendung oder haben sich Personen abgewandt? Ja, wie waren die Eigenschaften der visuellen Darstellung? Ja, reflektier das mal für dich. Und meistens ist es ja so, dass dein Lieblingsmensch dir räumlich vermutlich am nächsten gewesen sein wird. Und die Autoritätsperson häufig auch als größer wahrgenommen wird. Also, dass du das Gefühl hast, zu der Person aufzuschauen. Nicht immer, kommt aber oft vor. Und das ist doch auch interessant, dieser Raum, in dem wir alle Menschen des Lebens, also das soziale Umfeld, repräsentieren. Also innerlich abbilden, innerlich verorten. Es ist eine innerliche Landkarte des sozialen Umfeldes. Man sagt auch das soziale Panorama. Ja, und das ist ganz interessant. Und das auch das soziale Panorama wiederum, ich habe ja vorhin davon gesprochen, von Emotionen. Und auch hier zeigt sich dann, dieses soziale Panorama ist in diesem System irgendwo ein Bedürfnis verletzt oder eben nicht? Kommt da irgendwo Stress oder ist das Ganze in Balance? Und dann sind wir schon wieder an einem Punkt, wo man genau mit diesem Thema arbeiten kann. Ein weiteres, ja, ich sage immer Level, man sagt auch Ebene, das ist ganz egal, wie man es nennt, aber eine weitere Ebene dann wäre die Ebene der Identität. Da bist du bei dir selbst angekommen. Diese Identitätsebene beispielsweise zeigt sich vor allem wieder an der Transsituativität. Komplexes Wort, was meine ich eigentlich damit? Ach, im Grunde ist es doch ganz einfach. Es bedeutet, dass du irgendwo ein Verhaltensmuster hast und es zeigt sich nicht nur in einer einzelnen Situation, sondern es bezieht sich auf dein zentrales Identitätsverständnis, also das übergeordnete Ich-Gefühl, sowas wie, ja, so bin ich halt, so bin ich eben, ja, es zeigt sich also situationsübergreifend immer wieder das gleiche Muster und es nervt dich vielleicht schon und du denkst, meine Güte, aber ich kann nicht anders, da ist ja auch die emotionale Blockade, aber eben nicht auf der Ebene der Zugehörigkeit, sondern auf der Ebene der Identität. Und Identität kommt im Lateinischen aus, das wiederholte Sein bedeutet das, ja, und das bedeutet, so bin ich eben wieder und wieder und wieder. Und auch das können wir verändern, denn es geht hier vor allem um den Prozess des persönlichen Wachstums und ja, der Prozess der eigenen inneren Heldenreise. Und da ist es so, dann schauen wir erstmal, ja, wo stehst du gerade? Was blockiert dich im Leben? Bist du im Sicherheitsmodus? Bist du im Transformationsmodus? Oder bist du vielleicht sogar schon im Integrationsmodus? Und ja, diese Integration auf Identitätsebene, dieser folgt dann die wiederholte Umsetzung der Identität in konkretes Verhalten. Spannend, oder? Weil wenn ich die Integration auf der Identitätsebene, ja, im konkreten Verhalten dann anwende, umsetze, ja, mein wiederholtes Sein, dann folgen auch entsprechend andere Ergebnisse. Ja, dann lösen sich Blockaden, dann kommst du vielleicht dahin, wo du hin wolltest, ja, dann bist du genau an dem Punkt, wo du sagst, so funktioniert das in meinem Leben für mich, das bin ich, früher war ich anders, aber heute bin ich so und heute kann ich meine Ziele erreichen, ja, und das ist Wachstum auf der Ebene der persönlichen Identität. Und eine weitere Ebene ist im Grunde die Ebene der Glaubenssätze, der Werte, im Grunde die Ebene der Persönlichkeitszustände. Es ist auch sehr spannend, denn auf dieser Ebene sind vor allem die Persönlichkeitsanteile verortet. Und jetzt wirst du sagen, Gottes Willen, ich habe doch nicht hier mehrere Stimmen. Aber ich möchte dir mal ein Beispiel nennen, weil viele Menschen denken sich auch, habe ich nichts mit zu tun. Ja? Aber schlussendlich schon, wir sprechen hier von Coaching und wir sprechen hier von Persönlichkeitsentwicklung, von Weiterentwicklung, von Ergebnissen. Und wir sprechen hierüber, das Traumleben zu führen, das du immer leben wolltest. Ja, und über Lösungen, wie du das Ganze erreichen kannst. Und schwierig wird es einfach, wenn du destruktiv verletzende Persönlichkeitsanteile hast, die dich zum Beispiel in deinem Vorankommen hemmen. Ja, also das können zum Beispiel ja, abwertende Glaubenssätze sein, die sich bemerkbar machen. Ja, ich nenne mal ein Beispiel sowas wie, du bist nichts wert oder die Stimme, die immer sagt, du kannst das nicht. Das sind Glaubenssätze. Persönlichkeitsanteile gehen ja noch viel tiefer. Vielleicht kennst du das auch. Ich nenne mal ein Beispiel, du stehst vor einer Entscheidung und weißt noch nicht so recht und die eine Stimme in dir sagt, na los, mach schon, was soll schon passieren? Und eine andere Stimme sagt, nein, lass es bloß bleiben, tu es nicht. Herzlichen Glückwunsch, da sind schon die ersten zwei Persönlichkeitsanteile und in der Psychologie sagt man auch, wir sind viele, ja, und so haben wir unterschiedliche Persönlichkeitsanteile, die uns unheimlich Power geben können, die uns unheimlich befeuern können, die ja ein Boost für unsere Ergebnisse sein können oder auch darüber, ob wir glücklich sind im Leben, ja. Und genauso, wie ich gerade sagte, destruktiv können sie natürlich auch einiges hemmen, ja. Und Persönlichkeitsanteile übrigens werden auch Ego-States genannt und vielleicht ganz interessant, sie können nicht selten, also gerade zu Beginn eines Coachings, den Veränderungsprozess blockieren. Und das erlebe ich so oft, ja. Ganz oft hindern sie dich sogar daran, auch mit einem Coach oder mit einer Psychologin, sage ich mal, wie mir, zu arbeiten. Das ist so spannend, denn das ist der innere Kritiker dann, ja. Und der erzeugt wieder Gedanken wie, hab dich mal nicht so, das solltest du ohne Coach hinbekommen. Oder, ach, das ist so ein klassischer Satz innerlich, also, das habe ich nicht nötig. Ich brauche keinen Psychologen. Oh je, da ist der innere Kritiker. Diese Ego-States übrigens, ja, sie können dich nicht nur daran hindern, dass du dein volles Potenzial entfaltest, dass du an dir arbeitest, mit dir arbeitest, Ego-States können auch, und da spreche ich vom Extremfall, können in stärkeren Ausprägungen dann auch sich in selbstschädigenden Verhaltensweisen zeigen oder auch auf körperlicher Ebene im Kontext von chronifizierten Schmerzsymptomen zum Ausdruck kommen. Also wenn ich mit Menschen arbeite, die chronifizierte Schmerzen haben, arbeiten wir genau auf dieser Ebene der Persönlichkeit beispielsweise. Das ist so spannend. Und die vierte Ebene, beziehungsweise es ist die Ebene, ja, wie soll ich sagen, die Ebene der Emotionen. Es ist die Ebene, wo man auch gut sagen kann, klare Sicht, gefühlte Blockade. Es ist eine Ebene, die sich rein auf eine emotionale Reaktion bezieht. Das ist im Grunde ein Lernprozess der klassischen Konditionierung. Also Beispiel, ein Hund hat dich gebissen und danach hast du Angst vor Hunden. So, das ist diese Ebene der einfachen Emotionen, die klare Sicht, gefühlte Blockade. Und ja, auf neuronaler Ebene ist bei diesen emotionalen Konditionierungsprozessen vor allem die basolaterale Amygdala, die Teil der mittleren limbischen Ebene ist, beteiligt. Und das ist spannend, denn auf dieser Ebene gibt es im Grunde ja zwei ganz klassische Muster des emotionalen Kernthemas, wo Klienten zu mir ins Coaching kommen. Das ist zum einen die klare Sicht, gefühlte Blockade. Das sind so Dinge, Prüfungsangst oder im Vertrieb Akquiseblockaden. Wahnsinn, wenn man die löst, was auf einmal möglich wird. Ja, genauso auch, wenn es ums Verkaufen geht, Verkaufsblockaden. Wahnsinn, ja, also es ist so eine situationsspezifische Blockade, die sich da lösen lässt. Und ja, das zweite Kernthema ist im Grunde der Biografiestress, aber hier auch nur durch eine einzelne Stresssituation, ja, also Ereignisse in der Vergangenheit, die emotional noch in die Gegenwart oder auch in die Zukunft reinstrahlen. Und so ein klassischer Satz, woran sich das sofort erkennen lässt, dass es auf der Ebene ein Thema ist und dass es Biografiestress ist, ist sowas wie, seitdem ich das erlebt habe, habe ich genau das Problem. Dann weiß ich schon, aha, klar. Und auf dieser Ebene, die ist eigentlich sehr, ich finde immer recht simpel, auf dieser Ebene arbeite ich nämlich direkt mit dem situativen Auslöser und das kann man emotional sehr einfach regeln. Da, also viele Menschen quälen sich damit jahrelang und dabei ist es so einfach aufzulösen. Ja, das ist gar nicht so das Problem. Aber interessant ist ja auch die Frage, ja, liebe Tessie, alles schön und gut, ich habe verstanden, ich brauche eine emotionale Flexibilität, weil ich so Grundbedürfnisse habe und ich habe gemerkt, okay, mein Thema kommt drauf an, auf welcher Ebene der Persönlichkeit das jetzt strukturiert ist, verortet ist. Je nachdem braucht es ein bisschen eine andere Herangehensweise, aber naja, ich glaube da nicht so dran. Ja, das höre ich auch immer wieder. Und dabei ist Psychologie oder auch Coaching, ich bin ja vielleicht noch mal als Einschub, keine Therapeutin. Also für Menschen mit psychischen Problemen bin ich nicht der Ansprechpartner, sondern für Menschen, die sagen, ich will mehr vom Leben, ich will andere Ergebnisse oder ich brauche mehr Klarheit und so weiter. Ja, ich habe Themen, die ich lösen möchte, um für mich meinen Weg frei gehen zu können. Dann bin ich der richtige Ansprechpartner. Und ja, warum wirkt das eigentlich so gut, was ich da tue? Und warum löst es Probleme? Und warum kann das in einem Mindset-Coaching gar nicht gelöst werden? Ich habe ja eingangs schon gesagt, Mindset ist nichts anderes als eine Art zu denken. Und das Mindset zu verändern ist eine, ja, ist eigentlich eine Einstellungsänderung. Ja, ich habe eine andere Einstellung und denke anders drüber. Manchmal reicht es aus, weil man eine Erkenntnis hat und aber keine emotionale Blockade und einfach durch die neue Erkenntnis dann logischerweise auch anders handeln kann. Super. Aber wie gesagt, ganz oft ist es so, dass es nicht reicht. Und das ist kein Wunder, denn eine Einstellung Einstellungsänderung ist noch lange keine Verhaltensänderung. Für die Verhaltensänderung braucht es nämlich viel mehr. Da braucht es auch eine Veränderung des emotionalen Erlebens. Und da muss man auch verstehen, im Grunde, auch das ist total einfach. Das Gehirn ist sehr komplex und man spricht von sogenannten Netzwerken. Also es ist nicht eine Nervenzelle aktiv, sondern hier mal eine Handvoll Nervenzellen. Naja, es sind schon einige mehr, aber du weißt, was ich meine. Es sind immer so Netzwerke, so Verschaltungen, die dann aktiv werden. Und wichtig ist eigentlich zu wissen, dass es zwei sehr zentrale Netzwerke gibt, die als Grundmechanismus auf allen Ebenen, bei allen Problemen dahinterstehen. Und zwar ist das einmal das zentrale Steuerungsnetzwerk, man nennt es auch Arbeitsgedächtnisnetzwerk, und dessen wichtigster Teil ist der dorsolaterale präfrontale Kortex. Boah, klingt kompliziert, oder? Es ist nur der Teil hinter deiner Stirn. Und da ist deine Intelligenz. So könnte man es einfach sagen. Ja, da ist so die Besonnenheit, das logische Handeln verortet. Ja, also immer dann, wenn wir richtig gut argumentieren wollen, klugen Schachzug tätigen wollen, dann ist dieser Bereich aktiv, dieses Netzwerk, ja, das Steuerungsnetzwerk. Und dann gibt es noch das sogenannte limbische Stressnetzwerk, in dem die Amygdala eine bedeutende Funktion hat, schlussendlich. Und die Amygdala, das ist quasi, ich versuche das irgendwie bildlich zu beschreiben für einen Laien, mitten im Gehirn. Es ist ein älterer Teil des Gehirns. Und beide Netzwerke konkurrieren um Ressourcen. Was meine ich damit? Wenn wir uns emotional aufregen. Also ich nehme mal das Beispiel mit der Spülmaschine. Ja, du willst sie einräumen, wirst immer gestört und ärgerst dich darüber. Und du bist so richtig in Fahrt und wütend. Diese Emotionen werden in der Amygdala gebildet. Ja? Und kennst du vielleicht diese Situation? Du ärgerst dich und diskutierst mit jemand anderem und bist so richtig in Rage. Und dann sagst du etwas zu der Person, und im gleichen Moment denkst du, nein, hätte ich das mal nicht gesagt, das wird Ärger geben, das hätte ich besser nicht machen sollen. Herzlichen Glückwunsch, das nennt man Amygdala Hijack, weil was hast du gemacht? Du hast emotional gehandelt, aber nicht mehr logisch gedacht. Ja, du hast erst emotional gehandelt und dann wurde dir erst die Konsequenz der Handlung bewusst. Und das ist natürlich nicht gut, das ist weit weg von mentaler Stärke und da sind wir auch bei emotionalen Blockaden übrigens, weil in dem Moment bist du wahrscheinlich nicht mehr in der Lage, ruhig, besonnen und klug zu argumentieren. Da haust du eher mit der Faust auf den Tisch und sagst, es reicht und bist in Rage. Und das nennt man auch Amygdala Hijack in der Fachsprache. Und es passiert nichts anderes, als dass dein Stressnetzwerk aktiv ist. Und es ist auch aktiv, wenn du dich ärgerst, wenn du Angst hast, wenn du traurig bist und so weiter. Immer, ja, wenn es unangenehm wird, dann fährt das hoch. Und das ist gar nicht so gut, weil man sagt ja auch, Stress macht dumm. Und dieses Stressnetzwerk hemmt den präfrontalen Kortex. Das heißt, da, wo die Logik ist und der präfrontale Kortex, da ist nicht nur die Intelligenz, die Logik, die Besonnenheit, da ist auch die Emotionsregulation, ja, das wird gehemmt. Das heißt, wenn du emotional hochfährst, das wird gar nicht reguliert richtig, weil dieser Teil im Gehirn gehemmt wird. Und umgekehrt ist es aber auch so, dass wenn der präfrontale Kortex aktiviert wird, also der Teil hinter deiner Stirn, wenn das Maschinchen angeschmissen wird, dann hat es einen hemmenden Einfluss auf die Amygdala. Das heißt, deine Emotionen fahren runter, unreflektierte Emotionen aus der Vergangenheit können über diesen Mechanismus reguliert werden, wenn man denn auf der richtigen Ebene der Persönlichkeit das ganze Thema angegangen ist. Aber der Mechanismus dahinter ist genau der. Und deswegen wollen wir Folgendes machen, den präfrontalen Kortex aktivieren und die Amygdala hemmen. Und natürlich braucht es dazu auch eine Amygdala-Aktivierung. Ist ja klar. Also, wie willst du deine emotionale Blockade lösen, wenn du gerade gar nicht emotional involviert bist? Dann hast du nichts zu lösen. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, wo ich ganz konkret für dich Schritte habe, eine Übung habe, wie du deine emotionalen Blockaden für dich lösen kannst. Nämlich geht es darum, beide Netzwerke zu aktivieren. Und was musst du tun? Denk mal an die Situation, die dich stresst. Also die Situation, die sich nicht gut anfühlt, das, was dir Angst macht. Vielleicht, ich nehme mal als Beispiel Prüfungsangst. Du willst einen Segelschein machen in deiner Freizeit und hast einfach Angst vor der theoretischen Prüfung. Und jetzt denkst du mal an diese Prüfung und spürst in dich hinein. Und vor allem spürst du emotional in dich hinein und versuchst, dich da so ein bisschen einzuleben. Ja, dass du einfach so ein bisschen sagst, Mensch, allein wenn ich daran denke, bin ich schon emotional aufgewühlt. Und Achtung, auf einer Skala von 0 tangiert mich gar nicht, bis 10, hier ist richtig Alarm, ich kann nicht mehr. Lass es nicht zu einer 10 kommen, weil dann bist du in diesem Amygdala-Hijack. Das heißt, es darf dich durchaus belasten, aber es darf nicht maximal überschießen. Also guck, dass du nicht über eine 8 kommst vom Belastungserleben. Und wenn du dann diese Belastung für dich aktiviert hast, dann mach mal Folgendes. Überkreuz mal die Arme und fang mal an, abwechselnd links und rechts zu tappen. Also mit der rechten Hand auf die linke Schulter oder der linke Oberarm und mit der linken Hand den rechten Oberarm. Man sagt in der Psychologie auch Butterfly-Hack dazu, das kommt aus dem traumatherapeutischen Bereich und sorgt dafür, dass dein präfrontaler Kortex angeschaltet wird, während du ja im emotionalen Erleben bist. Und was passiert dann? Dieses emotionale Erleben wird verarbeitet. Die Emotionsregulation haben wir zeitgleich angestellt. Und dann bleibst du mal da drin, tappst einfach und machst das mal eine Zeit und beobachtest einfach, was passiert. Und alle Bilder, Gedanken und Emotionen, die kommen, lässt du ziehen wie Wolken, ohne sie zu bewerten und wartest einfach mal ab, was kommt. Und wenn du merkst, das ist ein Thema für mich, das ist so emotional, nur das Tappen, da ist noch viel zu viel Alarm bei mir, dann machst du Folgendes. Du zählst in Dreierschritten von 300 rückwärts. Und ja, jetzt wirst du sagen, aber Tessi, wenn ich jetzt auch noch rückwärts zähle, kann ich ja gar nicht mehr an die Prüfung für meinen Segelschein denken und mich so aufregen. Das ist gar nicht schlimm. Was wir aber machen durch das Zählen, auch hier schalten wir den präfrontalen Kortex ein und sorgen für eine Emotionsregulation. Und das ist ein bisschen stärker. Und deswegen kannst du in dem Moment natürlich das emotionale Erleben nicht komplett voll aktivieren. Das ist aber nicht schlimm, weil du regulierst. Und dann beobachtest du mal, was kommt. Und du kannst dich dann hinterher auch fragen, auf einer Skala von 0, ist komplett neutral, bis 10, ich habe hier richtig Alarm und Kirmes, wo stehe ich denn jetzt? Wie geht es mir denn jetzt damit? Und irgendwann wirst du merken, Mensch, ich kann das gar nicht mehr aktivieren. Ja, genau das war auch das Ziel. Und damit, meine Liebe, kannst du für heute mitnehmen. Du wirst nur dann deine Ziele erreichen und dein volles Potenzial leben, wenn du emotional frei bist und über mentale Stärke verfügst. Und die bineuronale Aktivierung als grundlegendes Prinzip der Emotionsregulation ist dabei auf allen neuronalen Ebenen der Persönlichkeit der zentrale Schlüssel zum Erfolg. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, Tessie fand ich mega, ich habe auch versucht, mein Thema zu lösen, aber ich glaube, es braucht noch ein bisschen mehr, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail an info@tessiekölsch.de und wir schauen, ob und wie ich dir helfen kann. Manche Themen haben wir sehr schnell in einem Termin oder zwei Terminen gelöst. Und manchmal sind es Themen, die über verschiedene Ebenen der Persönlichkeit und auf verschiedene Bereiche sich ausdehnen, wo es dann doch ein kleines bisschen mehr braucht. Aber auch das ist eine Chance, das Leben zu verändern, Ziele zu erreichen und das Leben zu führen, das du schon immer führen wolltest. Und damit, meine Liebe, bedanke ich mich, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Abonniere gern meinen Kanal und lass mir super gerne, ich freue mich wirklich darüber, wenn du mir eine positive Bewertung dalässt, dann werde ich auch ein bisschen mehr ausgespielt. Das freut mich natürlich. Und in dem Sinne verabschiede ich mich, sag vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye. Und wenn du jetzt gerade spürst, ich will loslegen, ich will auch erfolgreich, glücklich und frei leben, aber ich weiß nicht, wie mein Weg für mich aussehen kann. Dir fehlt einfach die Klarheit, was die nächsten Schritte sind, wie du ins Handeln kommst und du hast das Gefühl, du stehst dir irgendwie selbst im Weg, dann melde dich bei mir unter info@tessiekölsch.de und wir schauen gemeinsam, ob und wie ich dir helfen kann. Danke, dass du heute dabei warst und bis zur nächsten Folge, deine Tessie.